My name is Shlomo Shapiro. I'm a systems architect and open source evangelist at ImmobilienScout24. And I forgot to ask about the language. Wollt ihr denn auf Deutsch oder auf Englisch haben? Deutsch, Deutsch, Deutsch. Anybody needs English because he doesn't speak German? Hands up? Okay. Ich habe vergessen, wie der angekündigt war. Tut mir leid. Deutsch. Okay, dann machen wir es auf Deutsch. Ja, der Vortrag hat keine Worte, daher ist es ganz einfach. Ja, in ImmobilienScout, fragen wir mal gleich, wer kennt ImmobilienScout schon? Sehr schön. Wer hat über ImmobilienScout eine Wohnung gefunden oder verkauft? Hey, ihr zieht ja gar nicht um. Salam. Neue Wohnung suchen. Das ist wie bei IKEA, alle 2 Jahre neu. Also, wir sind Deutschlands größtes Immobiliensuchportal. Viele Leute kennen uns. Hier geht es weniger um die Webseite, sondern um das, was dahinter steckt, die Technik, aber vor allem auch die Leute. Kleine Info, einfach nur, wer wir sind. Wir haben 2 Milliarden Page-Impressions pro Monat. Das bringt uns deutlich in die Oberklasse der deutschen Webseiten. Wir haben 2 Rechenzentren, circa 500 plus Mitarbeiter, davon 160 plus in der IT. Und was vielleicht auch spannend ist, uns gibt es schon relativ lange, es sind jetzt 14, 15 Jahre und wir sind auch schon seit 10 Jahren im Plus. Und zwar damit eine der wenigen Webfirmen, die wirklich gut laufen. Seit neuestem, ein paar Jahren, sind wir jetzt auch Teil der Deutschen Telekom und schaffen es aber noch ganz gut, uns von diesem Farbton fernzuhalten und unser eigenes Ding zu drehen. Ja, was ist eigentlich das Problem, um das es geht? Wenn man so anfängt, vor 10, 14 Jahren, da hatten wir mal Fax-Modems und wir haben mit ganz vielen Fax-Modems dann Faxe mit Immobilieninseraten an unsere Kunden geschickt und irgendwann war das dann mal veraltet und dann ging es ins Web. Und im Web konnten wir sehr lange auch sehr gut arbeiten, aber in den letzten Jahren wird es ja immer schneller. Dann gab es Web 2.0 und heute ist Web 2.0 schon alt und ein tatsächliches Problem, was man heute im Web hat, ist, man muss immer schneller sein als die Konkurrenz. Und wenn man das nicht schafft, dann verpasst man den Anschluss. Es gibt ganz viele Beispiele für Firmen, die den Anschluss verpasst haben. Ich weiß nicht, wer hier noch AOL und sowas kennt, die sind halt heute weg. Ja. Super, dass du schon früh im Internet warst. Ja, und wir haben leider auch das gleiche Problem. Das heißt, wenn wir nicht schnell sind, dann sind wir weg. Und schnell heißt für uns zum Beispiel, dass wir Änderungen an unserer Plattform immer schneller auch bewältigen müssen. Änderungen wie neue Software, veränderte Layouts, neue Werbung, endlose Änderungen. Und wenn man 160 Leute in der IT hat, kann man sich natürlich auch vorstellen, wie viele Leute da die ganze Zeit Änderungen produzieren. Und das hat letztlich zu einem starken Umdenken geführt, nämlich dahingehend, dass was früher relevant war, irgendwie einen stabilen Betrieb bereitzustellen, heute auch ganz wichtig ist, aber gar nicht ausreicht. Für uns als IT reicht es heute nicht aus, dass alle Server laufen, sondern wir als IT müssen dafür sorgen, dass alle Server laufen und alle Änderungen, die ständig auf die Plattform kommen, auch da ankommen und gut funktionieren. Und dass auch wenn die Änderungen Fehler enthalten, die Plattform immer noch weiterläuft. Und das ist die eigentliche Herausforderung, um die es hier geht. Eine vielleicht immer wieder überraschende und doch so banale Erkenntnis ist das Thema, wir sitzen alle in einem Boot. Wenn man in einer Firma arbeitet, dann ist man natürlich organisatorisch irgendwo aufgehangen. Ich bin zum Beispiel in der IT und innerhalb der IT in der Architektur. Und dann sitzt man so in seiner Abteilung und rudert in irgendeine Richtung und dann gibt es da vielleicht andere Leute, die sitzen in ihrer Abteilung und rudern in irgendwie ihre eigene Richtung. Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn nicht alle in die gleiche Richtung rudern, sondern in unterschiedliche. Neudeutsch heißt das Grabenkämpfe. Kennt wahrscheinlich jeder, der in einer größeren Firma arbeitet, aber die Kunst liegt tatsächlich darin, diese Grabenkämpfe zu überwinden, sich mit den Kollegen doch wieder zusammenzufinden und sich darauf zu besinnen, wir sitzen alle im gleichen Boot und wenn irgendwas blöd läuft, dann läuft es halt blöd für alle und nicht nur für einen. Manchmal gibt es natürlich Dinge, da muss man sich irgendwie entscheiden. Ne? Fahren wir jetzt nach links oder fahren wir nach rechts? Fahren wir in Richtung stabiler Betrieb oder in Richtung ständige Änderungen? Wie mutig sind wir denn mit unseren Änderungen? Und Die Frage ist hier wirklich, wie kann man damit umgehen? Vielleicht ist auch das klassischste Beispiel in diesem Kontext ist natürlich Betrieb und, was ist nicht Betrieb? Entwicklung, genau. Wer ist hier Entwicklung? Fragen wir mal. Okay, wer ist hier Betrieb? Ui, kleine Mehrheit. Okay, wer ist weder Betrieb noch Entwicklung, aber macht IT? Keiner, sehr spannend. Also, das zeigt ganz klar, es gibt meistens immer so diese Abteilungen, diese Lager, Betrieb und Entwicklung. Wir reden jetzt nicht über kleine Firmen, wo es zwei Leute gibt. Da ist man natürlich immer im gleichen Boot und hat meistens auch diese Probleme nicht. Wenn man aber mal große Firmen anschaut, wo dann 1000 Entwickler arbeiten, dann ist ganz klar, da gibt es halt Abteilungen und Bereiche von Entwicklern, die halt nur entwickeln und mit Betrieb gar nichts am Hut haben. Diese Firmen haben dann meistens auch genauso große oder vielleicht anders strukturierte Bereiche mit Leuten, die Betrieb machen, aber mit Entwicklung nichts zu tun haben. Und was dann entsteht, ist das klassische, ich werf mal was über den Zaun-Konzept. Und genau da setzt eigentlich DevOps an. DevOps ist die Idee, wie man das anders machen kann und warum man es anders machen sollte. Fragen wir mal, wer hat eigentlich schon von DevOps gehört? Ah, super. Wer hat von agilen Methoden gehört? Scrum, Kanban? Ah, danke. Danke sehr. Ja, ich halte den Vortrag nicht zum ersten Mal und ich freue mich immer wieder, dass die Menge der Leute, die hier diese Hand heben, doch immer wieder wächst. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt, dass diese Ideen sich irgendwie doch verbreiten und ich glaube, es hilft uns allen, eine bessere IT zu machen. Der ganze Kerngedanke von DevOps lässt sich in diesem Bild beschreiben. Nämlich, wir arbeiten alle als ein Team, wir arbeiten zusammen, Hände drauf und los. Das ist alles. Denn bei DevOps geht es ja, wie das Wort schon suggeriert, um die Thematik, wie kann ich Entwicklung und Betrieb zusammenbringen. Und das ist ein rein menschliches Thema. Es ist in den seltensten Fällen ein technisches Thema. Und je mehr man die menschliche Komponente dieser Fragestellung irgendwie berücksichtigt oder daran arbeitet, desto besser wird man auch weiterkommen. Und ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, es gibt neuerdings Stellenanzeigen für ein sogenanntes DevOps-Team. Schon mal jemand sowas gesehen? In irgendwelchen Zeitschriften? Ja, genau. DevOps-Teams. Der Witz ist jetzt, wenn man mal die Leute, die DevOps unters Volk gestreut haben, so von ganz Anfang an fragt, was das soll, dann sagen die DevOps-Teams gibt's nicht. Weil DevOps ist genau die Idee, wie man in cross-funktionalen Teams an einem Problem gemeinsam arbeitet. Also nehme ich ein Team, wo Leute mit Entwicklungskönnen drin sind, Leute mit Betriebskönnen drin sind und vielleicht mit Testing oder Designkönnen drin sind und sorge dafür, dass die alle zusammen an einer Aufgabe arbeiten. Und dass die alle zusammen die Verantwortung auch gemeinsam tragen müssen und nicht irgendwie einer nur für Betrieb da ist und sich nicht um die Entwicklung kümmert und genau andersrum. Das ist eigentlich der Trick dabei. Was natürlich hilft, ist das Thema Automation. Ja, das hängt irgendwie mit zusammen und auch die meisten Artikel, die man über DevOps lesen kann, die zeigen ganz klar, DevOps kriegt man über Automation hin. Und hier ist letztlich der Punkt, wo das Ganze praktisch wird. Da DevOps als Idee ein rein menschliches Thema ist, bringt es gar nichts, wenn man sich jetzt hinstellt oder sagen wir mal so eine Versammlung in der Firma einberuft und dann stellt sich der Oberchef vorne hin und sagt, so Leute, ab morgen machen wir DevOps, viel Spaß. Ne? Und jetzt wird richtig zusammengearbeitet. Und dann, hopp, hopp, alle zurück an den Tisch. Das funktioniert nicht und es bringt auch nichts. DevOps kommt meistens von unten, von den Leuten, die es betrifft. Und DevOps kommt meistens über gemeinsame Erfolge. Ist ganz klar, wenn man was zusammen macht und dabei Erfolg hat, dann verursacht das eine verstärkende Wirkung dieser Idee. Dann will man das Nächste auch so machen, um da auch wieder Erfolg zu bekommen. Das passt ganz gut zusammen mit dem Bestreben, mehr Automation zu erhalten, Dinge automatischer zu machen und Dinge, die man bisher immer von Hand getan hat, wie zum Beispiel Deployment von Software, auch mal machen zu lassen. Und hier hat die Erfahrung gezeigt, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern eher daher, dass viele Probleme, die Betriebsteams in Deployment-Szenarien haben, im Rollout von Software oder in der Konfiguration von Software ursächlich nur in der Softwareentwicklung gelöst werden können und nicht im Betrieb. Das ist halt so, weil wäre man im Betrieb um irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten der Software halt herumarbeiten muss, kann man sie in der Softwareentwicklung natürlich ursächlich lösen und das irgendwie anders machen. Daher zeigt die Erfahrung, und das war bei uns genauso und bei ganz vielen anderen Firmen, mit denen ich gesprochen habe, auch, wenn man mal das Thema Deployment gemeinschaftlich angeht, dann kommt man automatisch auf den DevOps-Zug und kommt da irgendwie drauf, ohne dass man sich da sogar richtig für anstrengen muss. Man muss nur mal dafür sorgen, dass ein paar Leute aus der Entwicklung und ein paar Leute aus dem Betrieb zusammen sich hinhocken müssen und das Thema Deployment angehen. Und zwar vollautomatisiert, ohne Wenn und Aber. Und wenn sie das geschafft haben, dann haben sie ein DevOps-Team dargestellt, ohne eins zu sein. Und sie gehen halt alle nach Hause mit der Erfahrung, hey toll, was bei uns früher im Betrieb 2 Wochen Init-Skript-Entwicklung bedeutet hat, war dann halt da drüben einfach mal eine Java-Klasse umschreiben und fertig. Hat übrigens bei uns genauso funktioniert. Hat dann auch dazu geführt, dass wir angefangen haben, eine neue Deployment-Lösung zu schreiben. Das ist das JAT-Projekt. JAT steht für ein Augmented Deployment Tool, so wie GNU für GNU is not Unix steht. Und wir haben noch ein paar andere Projekte veröffentlicht, die alle letztlich aus dem gemeinsamen Arbeiten entstanden sind. Und das Tolle daran ist, es funktioniert halt. Jetzt kann man auch die Ergebnisse sehen. Wir haben übrigens unten Stand in Halle 72A, Stand 103. Gleich, wenn man reinkommt, links. Da können wir gerne noch mehr über JAT erzählen. Hier geht es mehr um den Weg dazu. Denn der entscheidende Faktor war auch hier, wir setzen uns zusammen und lösen eine Aufgabe zusammen. Es geht also um die Leute und wie man als Leute miteinander zusammenarbeitet. Praktisches Beispiel war auch hier, das alte Deployment hat nicht mehr geschmeckt, wir wollten ein neues machen und haben uns halt mal hingesetzt und gesagt, gut, dann schauen wir mal, wie wir das zusammen machen. Dann gab es diverse Ideen. Eine Idee war, wir nutzen RPM-Pakete unter Linux. Ist ganz einfach, weil die gibt es ja schon, Linux kann das gut. Und was vielleicht neu in der Idee ist, die Entwicklung beteiligt sich an der Entwicklung von RPM-Paketen. Und das Tolle an der Geschichte ist, A, jeder kriegt's hin, B, wenn man RPM-Pakete schnitzt, sitzt man sich ins gleiche Boot. Denn am Ende laufen ja die RPM-Pakete von egal, wer sie hergestellt hat, im Linux genau nebeneinander im gleichen Kontext und haben die gleichen Root-Rechte. Das heißt, durch die Wahl der Technologie RPM-Pakete, sorgen wir dafür, dass die Entwickler mit ihren Arbeitsergebnissen, nämlich Software in RPM-Paketen, und der Betrieb mit seinen Arbeitsergebnissen, sagen wir mal in Tomcat, in RPM-Paketen genau zusammenpassen und zusammenkommen müssen. Sonst passiert ja nichts. Und so hat sich bei uns sehr stark gezeigt, in dem Moment, wo wir angefangen haben, so zu arbeiten, kommen wir mit dem DevOps-Gedanken auch sehr schnell weiter. Und heute ist DevOps bei uns aus dem Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Und Teil der Strategie geworden. Alle neuen Projekte machen wir nur noch gemeinsam. Es gibt schon große Bereiche der Plattform, wo die Entwicklungsteams einen sehr hohen Grad an Verantwortung tragen. Und hier sieht man wieder, nur wenn man es gemeinsam gemacht hat, ist man auch gewillt, Verantwortung zu tragen. Und das ist der zweite Teil von DevOps und von wir sitzen im gleichen Boot. Nämlich im gleichen Boot sitzen heißt auch, wir verantworten gemeinsam das, was wir da tun. Nicht irgendwer anders verantwortet, was ich hier tue, sondern ich verantworte das. Und das heißt, wenn ich als Entwickler ein Softwarepaket baue und das dann in die Update-Kanäle einstecke und es nachts knallt, dann erwarte ich, dass man mich auch anruft. Klar, ich habe es ja selber gebaut und wenn ich das falsch gemacht habe, dann ist auch klar, dass ich es selber reparieren möchte, weil ich weiß ja, wie es geht. Und genau so läuft es jetzt auch. Noch nicht für alle Teams, noch nicht für alle Bereiche, aber es gibt neue Bereiche, die tun das so. Bestes Beispiel ist immobilienscout24.at, das Österreich-Portal, das wir Anfang des Jahres gelauncht haben. Das ist komplett mit dieser Denkweise entwickelt worden. Was vielleicht auch ganz gute Zutaten dabei sind, sind so ein paar Ideen aus der Entwicklerwelt in den Betrieb übertragen. Das Allerwichtigste ist dabei vielleicht das versionierte Arbeiten. Also statt irgendwie ein Config-File auf einen Server zu packen oder gar von Hand zu editieren, arbeiten wir über ein Versionskontrollsystem, in unserem Fall Subversion. Und damit können wir alle Änderungen nachvollziehen, wir können Änderungen, die nichts waren, auch mal zurückrollen und bekommen sehr viel mehr Überblick über das, was wir tun und machen es auch den Kollegen sehr viel einfacher nachzuvollziehen, was ich mal gemacht habe, wenn ich im Urlaub bin. also was ich nicht im Urlaub mache, sondern was ich gemacht habe und ich bin dann im Urlaub und die fragen sich, was hat denn der da gemacht? Das ist ja totaler Quatsch. Ja, dann macht man halt ein SVN-Log oder ein SVN-Blame und weiß sofort Bescheid. Jeder Entwickler kennt das aus dem FF. Bei Betriebsteams muss man hier manchmal noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, aber die Mühe lohnt sich. Denn am Ende ist unsere Erfahrung, alle finden es gut und freuen sich, dass sie einfach strukturierter arbeiten können. Der zweite Ansatz ist auch schon sehr verbreitet durch die Medien, der heißt Infrastructure as Code. Sprich, wir fangen an, unsere Betriebsumgebung als Software zu verstehen und nicht als was, was unter der Software liegt. Und das heißt auch, dass wir anfangen, unsere Betriebsumgebung genauso wie Software zu testen, zu entwickeln, zu versionieren, zu paketieren und damit genauso professionell umzugehen, wie wir mit unserer Software umgehen. Wir stecken tausende Mannstunden in Tests von Webanwendungen und wir haben bisher wesentlich weniger Mannstunden in Tests von Infrastrukturpaketen gesteckt oder Infrastrukturkomponenten. Und genau das ändert sich. Wir fangen jetzt an, massiv Testautomation für Infrastruktur bereitzustellen. Also virtuelle Maschinen, die automatisch installiert werden, automatisch Software nachziehen und automatisch auf Herz und Nieren getestet werden. Und zwar auf das Gesamtpaket, nicht nur eine kleine Schicht daraus. Und das Ergebnis ist, dass wir uns sehr viel stärker auf diese Dinge verlassen können. Und durch dieses Vertrauen in die Tests können wir uns natürlich auch sehr viel mehr Freiheiten leisten. Zum Beispiel Freiheiten, dass jeder in dieser Umgebung eine Änderung vornehmen darf, denn sie wird ja gut getestet. Wenn ich gute Tests habe, dann kann ich sagen, ja, probier's, wenn die Tests grün sind, durchgelaufen sind, dann war's gut. Und wenn nicht, dann merkst du es selber und musst es halt nochmal machen. Früher ohne automatische Tests undenkbar. Da waren Infrastrukturbereiche, heilige Kühe, abgezäunt, abgeschirmt, da darf keiner ran. Bloß nichts anfassen, könnte ja kaputt gehen. Bitte sehr.
Die 800 VMs, die vorhin auf einem Bild genannt worden sind, sind das jetzt 800 produktive VMs für den Gesamtservice-Bereich oder sind das die VMs, die im Endeffekt Snapshot-Abbilder der Produktion sind für die Entwickler, die dort gepflegt werden? Also, dass also, jeder Entwickler seine eine komplette Umgebung hat, ohne dem anderen jetzt selber entgegenfuschen zu müssen und wirklich autark für sich abgetrennt auch arbeiten kann daran. Oder sind das die Entwicklungssysteme der einzelnen Leute?
Also das war jetzt die Zahl aus dem Rechenzentrum, die stimmt schon lange nicht mehr, es sind wahrscheinlich eher 1000, weil, sorry, ich habe sie nicht alle gezählt. Was dabei überhaupt nicht enthalten sind, sind die privaten Spielwiesen der Entwickler, das sind sicher auch nochmal ein paar hundert Systeme, aber da guckt keiner hin, das zählt keiner, das interessiert keinen. Denn, tut mir leid, das ist unspannend, ist ja alles automatisiert und wenn es stört, dann macht man es halt weg. Wer dann die Automation nicht gepflegt hat, der macht es dann beim nächsten Mal richtig. Dafür hat man halt Automation. Nein, das ist wirklich produktiv genutzt, beziehungsweise für die produktiven Vortests. Also wir haben drei Stufen, Entwicklung, Test und Verifikation und Produktion. Und diese sind alle schon im Rechenzentrum und werden auch mit der gleichen Rechenzentrumstechnologie automatisiert betankt.
Weil vorhin kam ja auch die Frage, die Information, dass die gesamte Infrastruktur im Endeffekt über die Pakete updated wird. Das kann ja nur, wie gesagt, bei einer Endfreigabe wirklich durchgeführt werden und auch dadurch ja schneller ein Rollback auf einen alten Zustand erzeugt werden kann, indem man ein neues Paket einspielt, was die alten Zustände entfernt, den neuen Zustand entfernt und den alten Zustand rapide wiederherstellt auf den einzelnen Maschinen.
Da gibt es ein total super einfaches Werkzeug, das heißt YAML Downgrade und man ist fertig. Kleiner Vorteil der Paketierung, man kann halt all das, was Linux, jetzt in dem Fall Red Hat-kompatible Systeme, alles schon kann, kostenfrei für seine eigenen Inhalte mitnutzen. Sehr viel Business Value für sehr wenig Zeitinvestition. Wollen wir jetzt noch weitere Fragen? Weil ich habe noch ein paar mehr Folien mit ein paar mehr Infos. Vielleicht beantworten die auch schon die eine oder andere Frage von sich aus. Wir kommen noch zu Fragen.
Darf ich kurz eine Frage? Bitte. Und zwar Datenbank-Updates. Deployt ihr die auch quasi per RPM? Und was macht ihr, wenn Datenbank-Updates länger dauern? Quasi irgendwelche größeren Alter-Table-Geschichten.
Also die RPMisierung umfasst in der Regel Software und Konfiguration, aber keine Dateninhalte. Das ist wieder ein anderes Blatt. Ich muss aber auch gestehen, die Datenbanken haben wir noch nicht so RPMisiert. Das ist eine ganz große Frage und wir suchen aktiv Leute, die das können oder die schlaue Ideen haben, wie man das machen kann. Ich glaube, es ist lösbar. Ich glaube aber, es ist mehr als nur machen wir mal nebenbei, sondern ein richtig ordentliches Entwicklungsprojekt, die Datenbanken und ihre Inhalte so sauber voneinander zu trennen, dass man sie strukturiert deployen kann. Leider sind die Datenbank-Softwareanbieter da irgendwie gar nicht auf dem Zug und es gibt da irgendwie kaum Automation in dem Bereich. Naja, das ist genau der Punkt. Also ich würde gern, die RPMisierungsdiskussion ein bisschen eindämmen. Vorschlag wäre, kommt doch einfach zum Stand, da stellen wir unser Open-Source-Projekt vor, was genau sich mit dem Thema RPMisierung im agilen Umfeld beschäftigt. Da werden wir gerne alle Fragen dazu beantworten. An der Stelle im Kontext DevOps will ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass die Wahl von RPM als Werkzeug sehr stark dazu beigetragen hat, dass wir uns einfach alle in einem Boot sitzen fühlen, dass wir merken, wir sitzen in einem Boot. Alles, was der Kollege mit seinen Paketen macht, kann direkten Einfluss auf die Dinge, die ich mit meinen Paketen mache, habe. Und es gibt hier keinen Unterschied mehr auf der RPMisierungsebene zwischen dem, was ein Entwickler macht und zwischen dem, was ein Betriebskollege macht. Es sind alles die gleichen Pakete, die irgendwie auch auf die gleiche Art und Weise installiert werden, nämlich über YAML-Repositories. Und das Gleiche kann man auch mit Debian natürlich genauso nachstellen. Hier geht es wirklich nur um die Idee der Paketierung. Es geht nicht darum, welches Werkzeug man dafür verwendet. Man könnte es wahrscheinlich auch unter Windows hinkriegen, aber da habe ich keine Ahnung von. Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was dann am Ende eigentlich passiert. Am Ende merkt man nämlich, man stellt die Firma auf den Kopf. Und das ist okay, denn dadurch, dass wir Dinge zusammen machen, erarbeitet man auch sehr viel Vertrauen und kann sich darauf verlassen, egal was ich mache, die Kollegen werden das mit auffangen. Und egal was die anderen machen, ich werde es mit auffangen. Und das ist eigentlich der vielleicht entscheidende Punkt hier, dass wir es geschafft haben, über die Technologie und über die geänderte Art und Weise der Zusammenarbeit auch ein ganz anderes Betriebsklima zu schaffen und viele Grabenkämpfe, Konflikte und andere interne Streitigkeiten abzubauen. Natürlich ist nicht alles perfekt, aber wir sind einen ganz großen Schritt weitergekommen und ich habe ein gutes Gefühl, dass es auch genau so immer weitergeht. Und das ist vielleicht die Botschaft, die ich Ihnen auf den Heimweg mitgeben möchte. Technologie kann Unternehmen verändern. Die richtige Auswahl der Technologie kann Dinge verändern. Kleiner Ausblick auf das andere Thema, was machen wir technologisch? Klar, Automation steht auch hier, Automate ist immer wieder so die Botschaft hinter allem, was wir tun. Die Idee ist ganz einfach, wir haben auf der linken Seite die Menschen und auf der ganz anderen Seite die Computer und die Menschen sind eigentlich nur noch damit beschäftigt, Änderungen in eine Art Pipeline einzufüttern. Vielleicht gibt es noch jemand im Business, der irgendwo mal sagt, ja, und diese Änderung darf jetzt live gehen, aber der Rest soll doch eigentlich automatisch erfolgen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns zurücklehnen und uns sehr viel mehr auf die Entwicklung unserer Plattform konzentrieren und müssen nicht mehr so viel hinter der Plattform herrennen, weil sie gerade wieder irgendwas anderes Komisches gemacht hat. Das ist aber so mehr das technologische Thema, das zeigen wir euch gerne auf unserem Stand. Da gibt es auch noch viel mehr Informationsmaterial dazu. Es gibt auch im Internet einen kompletten Vortrag nur über dieses Thema. Und wer Interesse hat, spreche uns bitte an. Also, wir sitzen alle in einem Boot und das Werkzeug ist der Human Stack, also die Menschen, die vor den Computern sitzen. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen.
Hi, was benutzt ihr denn als Testtool? Also womit generiert ihr eure Tests oder wie schreibt ihr eure Tests, um eure Applikation bzw. um eure Plattform zu testen? Habt ihr das selber geschrieben oder gibt es da was Fertiges?
Es gibt viele Standardtools, wie zum Beispiel JMeter oder wie heißt das? Selenium, genau. Das sind Standardtools, die jeder, der sie noch nicht nutzt, sich mal anschauen sollte. Wir haben auch von HP ein immens teures, aufwendiges Test-Framework. Da muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung von. Am Ende ist auch hier wieder die Frage, es geht nicht um das Tool, es geht darum, wie gehe ich mit Tools um. Und meine Empfehlung wäre, entwickelt die Tests parallel mit der Software. Das Ganze nennt man auch Test-Driven Development, ist ein sehr populäres Konzept. Wenn ihr das gar nicht kennt, dann stellt mal einen ein, der erst einen Test schreibt und dann die Software, die diesen Test erfüllt. Und lasst den ein bisschen missionieren und gebt dem ein bisschen Rückenwind, dass er nicht gleich frustriert wird, wenn die Kollegen mal sagen, was soll der Quatsch, habe ich keinen Bock drauf. Und dann werdet ihr sehr schnell sehen, wie ihr eine unglaubliche Stabilität in eure Software kriegt. Plattformtesten ist eine gute Frage. Da sind wir auch noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Am Ende heißt es hier Automation schaffen, zum Beispiel in TeamCity Skripte einbauen, die dafür sorgen, dass TeamCity als Teil eines Pre-Commit-Checks halt eine neue VM startet, den mit Pre-Commit über den Pre-Commit erreichten Stand kompiliert, paketiert, dort installiert, dann ein Selenium-Test dagegen läuft und das Ergebnis dann darüber entscheidet, ob der Code auch wirklich committed werden kann. Ist aber alles so Schritt für Schritt und der Reihe nach. Und wenn ihr es gemeinsam aufbaut, dann wissen auch alle, wie man damit umgeht.
Eine Frage, wie ist die Akzeptanz der Mitarbeiter für diese Ideen und für diese Bemühungen?
Sehr gute Frage. Es gibt immer welche, die haben keine Lust darauf. Und am Ende muss man sie auch damit dann in Ruhe lassen und sie so respektieren, wie sie sind. Wenn man dann aber zum Beispiel anfängt, sich über neue Mitarbeiter Gedanken zu machen, dann merkt man sehr schnell, dass das ganze Thema, wir nennen das Mindset, eine sehr starke Rolle spielt. Und bei uns ist es so, der DevOps-Gedanke, das agile Arbeiten, hat die Art und Weise, wie wir Leute suchen und einstellen, massiv verändert. Früher hatten wir das, was jeder kennt, nämlich lange Listen von Sie können, wir suchen, wir bieten und bitte nicht zu teuer. Und heute haben wir das alles nicht mehr. Naja, stimmt nicht. Human Resources hat es immer noch und wir erstellen es immer noch, weil das ganze Corporate-Thema ist halt nicht so schnell. Aber wir suchen heute eigentlich Leute über die Aufgaben und Herausforderungen, die wir stellen und nicht über die Können und Kenntnisse. Ja, wir suchen Leute sehr stark, die vielleicht so ein bisschen in diese agile Richtung schon mal drüber nachgedacht haben, die das toll finden. Oder Leute, die in ihrem bisherigen Job frustriert sind, weil sie mit ihren Kollegen eben nicht so umgehen können oder zusammenarbeiten können wie bei uns. Und das ist letztlich alles ein Zeichen von, wir sitzen im gleichen Team und die Menschen sind unser wichtigstes Werkzeug und nicht die Technik. Ja, vielen Dank. Alles Weitere gerne am Stand 72A103. Da steht Yard and Augmented Deployment Tool drüber. Und ich bin auch morgen noch den ganzen Tag hier auf der Messe.